Bevor der Podcast jetzt losgeht, habe ich noch eine Sache in eigener Angelegenheit. Der Deutsche Podcastpreis findet 2020 zum ersten Mal statt. Nominiert ist dieser Podcast Papalapap für den Publikumspreis. Deshalb brauche ich deine Stimme. Falls du jetzt dein Handy zur Hand hast, tippe doch mal Folgendes ein. www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts mit S am Ende, /papalapap. Sonst ganz einfach, Klassiker, Google öffnen, reinschreiben, papalapap, Deutscher Podcastpreis und dann einmal die Stimme da abgeben. Und das Beste, ihr müsst euch nicht registrieren, ihr müsst nicht irgendetwas bestätigen, ihr müsst nur auf einen einzigen Button klicken und das war's. Also, wenn ihr Bock habt, dass dieses Format weiter an Zugkraft da draußen gewinnt, Stimme abgeben für papalapap. Danke. Daddy, bleib cool. Vor einiger Zeit haben wir das Thema Vasektomie bereits angesprochen. Da war ich noch unschlüssig, ob ich es machen soll oder nicht. Ich habe es gemacht, ich habe es getan. Ich bin vasektomiert. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Auf jeden Fall bin ich ab sofort nicht mehr zeugungsfähig. Es gab schon mal einen Podcast davor. Da haben wir nämlich über das Vorgespräch und Co. gesprochen und auch über die Sorgen und so ein bisschen die Ängste. Das wollen wir jetzt mal abhandeln, indem ihr uns echt super, super tolle Fragen geschickt habt, die ich jetzt mal versuche zu beantworten.
Papalapap.
Ich bin heute nicht alleine, weil Paul ist zurück. Paul ist zurück aus seiner Sommerpause.
Das ist richtig, aus meiner Winterpause.
Ja, aber du warst im
Sommerurlaub.
Ja, genau, also aus seiner Sommerpause im Winterurlaub ist er zurück. Und wir haben viele Fragen vorbereitet, weil Paul, erzähl doch mal, du hast es auch vor, hast du mir gerade, als das Mikrofon noch aus war, gesagt.
Das ist richtig. Also ich habe es vor. Ich war jetzt mal ein bisschen skeptisch, aber gut, dass wir uns heute treffen, denn ja, ich habe einige Fragen, die noch zu klären sind.
Ja.
Und wenn ich hier nach ein gutes Gefühl habe, dann werde ich definitiv einen Termin machen.
Du darfst auch gleich mal fühlen, wie sich's anfühlt.
Wie sich anfühlt.
Ja, damit hatte ich die größten Probleme in der Anfangszeit, nachdem ich aus dem OP-Saal rausgekommen bin.
Okay.
Aber können wir nachher drüber sprechen.
Gut.
Also wir haben User-Fragen vorbereitet. Ihr wisst ja, es gibt einen Insta-Account, der heißt papalapap.podcast. Da haben wir das Thema Vasektomie etwas mehr in die Öffentlichkeit gerückt, weil ich finde nach wie vor, dass wir Männer oder Väter da draußen, wenn wir den Kinderwunsch abgeschlossen haben für uns, mehr Verantwortung übernehmen sollten, damit die Frauen da auch ein Stück weit entlastet werden oder die Mütter und die Verantwortung nicht nur auf einer Schulter liegt. Auch bezogen auf diese ganzen Hormone, das, was die Frau leider nehmen muss, um eben kein Kind zu bekommen. Wir haben den Spaß, die Frauen das Leid bei der Verhütung. Das ist jetzt umgekehrt. Ich hatte das Leid, aber jetzt den Spaß.
Jetzt macht nicht so spannend. Lass uns mal darüber reden. Ich habe ja die Fragen so ein bisschen aufgeteilt in medizinische Fragen und persönliche Fragen, wenn das für dich okay ist.
Ja, klar.
Ja. Und die erste Frage, was mich natürlich auch persönlich interessiert, wie läuft sowas grundsätzlich ab vom, ich sag mal, vom Erstgespräch, hallo, hier bin ich und ich habe was vor, bis hin dann, dass am Ende deiner, ich sag mal, Nichtschwimmer weg sind?
Also du meinst jetzt das Vorgespräch an und für sich beim Doc?
Ja, richtig. Also du kommst zum Doc und sagst, hallo, hier bin ich und ich würde gern was machen lassen.
Genau. Bei mir war es so, ich habe einfach einen Termin gemacht. Das haben wir auch in der letzten Podcast-Sendung. Daraus haben wir ja den Termin im Grunde genommen, das Vorgespräch fixiert. Da bin ich zum Arzt gewatschelt, habe gesagt, hi. Das war mir ein bisschen unangenehm, weil viele Leute hinter mir auch standen. Man muss sich ja mal anmelden vorne an diesem Counter. Und sagte, ich möchte gern eine Vasektomie durchführen. Und für die Sprechstundenhilfe war das völlig normal und sagte, ja, gar kein Problem. Hier haben Sie schon ein bisschen Infomaterial, setzen Sie sich hin, der Arzt wird dann gleich für Sie da sein. Als ich dann reingerufen worden bin beim Arzt, hat es 15 bis 20 Minuten gedauert, dass er in erster Linie mir erklärt hat, was alles gemacht wird, wie das alles abläuft. Bedeutet, er hat mir erklärt, dass das eine lokale Betäubung ist, dass dann im Vorfeld zwei Spritzen gesetzt werden, um es lokal zu betäuben, dass er dann zwei Schnitte setzt und die Samenleiter herauszieht, die dann kappt, verödet, wieder zurück in den Hodensack führt, dann das Ganze zunäht und dann sollte es das gewesen sein.
Das hört sich aber sehr schmerzhaft an.
Da kommen wir später zu, Paul. Dann hat er mir noch erklärt, dass ich danach erstmal keinen Sport ausüben darf, ein, zwei Wochen, dass die Narben auch wieder verheilen, dass nach 3-4 Tagen die Fäden gezogen werden, dass es sein kann, dass Schwellungen auftreten und vielleicht auch ein paar Blutungen, dass aber alles im Rahmen ist und dass man sich einfach schonen soll, 2-3 Tage. Und eine Vasektomie wurde bei dem Arzt, bei dem ich es gemacht habe, immer wird es dort freitags durchgeführt, sodass der Mann sich nicht krankschreiben lassen wird und kann, weil das kann man auch nicht, weil es ein privater Eingriff ist, den die Krankenkasse auch nicht zahlt. Bei dem Eingriff werden dann Kosten aufgerufen zwischen 400 bis 700 Euro. Circa, das war zumindest in dem ländlicheren Raum, wo ich es machen lassen habe, waren es am Ende 400 Euro, die ich gezahlt habe für die Vasektomie. Dann wirst du nach Hause geschickt, dann kannst du das alles für dich verarbeiten, bekommst natürlich schon einen Termin mit für die Vasektomie und musst den aber dann noch einmal nach 2 Wochen bestätigen, ob du wirklich das machen möchtest. Das war das Vorgespräch.
Okay.
Also alle Risiken, Nebenwirkungen, darüber wurdest du aufgeklärt und am Ende auch noch natürlich die Frage, ist wirklich der Kinderwunsch bei Ihnen abgeschlossen? Ja, nein. Das hat er natürlich auch noch mal hintergefragt. Aber als ich dann sagte, dass ich 3 Kinder bereits habe, war das für ihn Haken dran.
Haken dran.
Haken dran.
Das Thema Schmerzen würde mich noch mal interessieren.
Ja.
Also, es hört sich echt für mich schmerzhaft an. Also wie war es für dich?
Also ich muss sagen, die Operation an und für sich, die 2 Spritzen zu setzen, fand ich nicht schmerzhaft, das hat er sehr gut gemacht. Auch die Operation ging auch ohne Komplikation, ohne Schmerzen vonstatten. Am nächsten Tag, gerade nach der Nacht, wenn du dann aufwachst, vergisst du das natürlich, dass da irgendwo was ist und bewegst dich so ein bisschen unnatürlicher. Also nicht im Schongang, sondern bewegst dich eigentlich ganz normal. Und dann merkst du, ui, das tut doch ein bisschen weh und es war auch sehr geschwollen, aber das gehört eben dazu. Aber du kannst ganz normal wieder Wasser lassen, das ist überhaupt kein Problem. Es traten überhaupt keine Komplikationen auf. Und 1-2 Tage, klar, fühlt sich das ein bisschen an, als wenn da ein intensiver Druck drauf sitzt. Aber das war halb so wild. Ich vergleiche das immer wie beim Fußball, dass du einfach mal einen guten Ball in die Nuss kriegst. Dann hast du auch 1-2 Tage was davon. Und dann geht's.
Also ich habe Handball gespielt, von daher weiß ich das Gefühl vom Fußball nicht.
Ja, es fühlt sich an wie so ein fieser Streifschuss. Ich glaube, viele, die Fußball mal gespielt haben und es ist kalt draußen und dann kommt der Streifschussball, so kann man es ungefähr vergleichen. Aber der Schmerz ist ja glücklicherweise in dem Fall vergänglich.
Du sagtest gerade, dass 2 Wochen vor dem Termin einen Anruf bekommen hast, wo nochmal gefragt wird.
Nee, ich musste den Termin innerhalb von 2 Wochen bestätigen. Auch
nochmal bestätigen. Das bedeutet für mich, und das ist wirklich meine Frage, ist diese Vasektomie was Permanentes oder kannst du, wenn du sagst, Mensch, hier, weiß ich, in 5 Jahren habe ich jetzt irgendwie eine neue Liebschaft und würde gerne nochmal Kinder zeugen oder vielleicht mit deiner eigenen Ehefrau. Geht das rückgängig?
Es ist reversibel, wie man so schön sagt oder wie der Arzt es formuliert hatte. Das ist alles machbar. Aber es kann natürlich auch sein, dass es dann auf Anhieb nicht klappt, weil man muss sich klar sein, dass man die Samenleiter eben durchgeschnitten hat, dass man die verödet hat und dementsprechend müsste man das so rückgängig machen wie die Vasektomie an und für sich, nur dass man in dem Fall nichts kappt, sondern die Verödung wieder aufschneidet und dann zusammennäht. Das kann natürlich sein, dass es sehr, sehr lange dauert, bis das alles wieder fruchtbar ist.
Also gibt es Hoffnung, falls man Lust hat, später.
Genau, es gibt definitiv Hoffnung und das im Vergleich zu einer Frau, da ist es natürlich ein ganz anderer Schritt, das zu machen. Das wieder rückgängig zu machen, ist ja fast schier unmöglich oder mit meinem sehr hohen Eingriff. Und bei dem Mann ist es dann doch schneller reversibel.
Das hört sich gut an. Also für mich persönlich auch.
Ja.
Da ich ja davor stehe, ist meine Frage, gibt es ein Auswahlkriterium, welchen Arzt man wählen sollte? Wie hast du das gemacht, beziehungsweise was kannst du den Leuten empfehlen? Weil ich glaube, die Arztwahl ist schon sehr wichtig.
Die Arztwahl durchaus, aber das wird aus dem Vorgespräch einem eigentlich, glaube ich, auch bewusst, dass das Vertrauen dann zum Arzt rüberschwappt. Das war bei uns so, weil der Arzt sagte auch, er hat selber auch machen lassen, hat selber 4 Kinder, sodass man da sehr schnell irgendwie auf einer Wellenlänge war, dass da auch ein gewisses Vertrauen aufgebaut worden ist, wie er es erklärt hat, wie er es aufgebaut hat, das Gespräch, dass er alles vernünftig abgehandelt hat, sich auch die Zeit genommen hat, obwohl natürlich das Wartezimmer auch voll war. Das schafft Vertrauen und das war bei mir so, dass ich danach für mich auch die Entscheidung getroffen habe, das bei diesem Arzt zu machen. Ja, sehr wichtig. Und wenn ich mich, glaube ich, dort nicht wohlgefühlt hätte, hätte ich einen anderen Urologen aufgesucht, weil es gibt ja nun mal auch ein paar mehr.
Kannst du mir was empfehlen, wonach ich meinen Arzt aussuchen soll? Ja. Außer Vertrauen. Vertrauen, klar, ist das Wichtigste. Aber
Bewertung.
Bewertung.
Vasektomie, Bewertung, Profi. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist im Vorgespräch echt wichtig, dass die Chemie einerseits stimmt und dass der Arzt sich auch die Zeit nimmt, dass man sich gut behandelt fühlt.
Hattest du ein Vorgespräch bei einem Arzt oder hast du mehrere Ärzte aufgesucht und gesagt, okay?
Ein Gespräch.
Ein Gespräch.
Ein Gespräch nur. Genau. Wir rufen jetzt mal Volker an. Volker ist nämlich Urologe und er kann uns ein paar weitere Fragen beantworten, weil mich würde nämlich mal interessieren, unter anderem, warum gehen die, also mit welchen Fragen gehen die Männer auch in dieses Vorgespräch rein? Dazu rufen wir Volker jetzt einfach mal an.
Hallo, Volker hier. Hi.
Hey Volker, schön, dass du so schnell drangegangen bist. Das zeigt also, dass du jetzt gerade nicht ein Messer in der Hand hast und irgendwo eine Vasektomie durchführst.
Nee, gerade sitze ich ohne sterile Handschuhe am Schreibtisch und mache ein bisschen Bürokram. Das gehört auch dazu.
Sehr gut. Dann erwischen wir dich ja in einem Moment, wo du uns kurz ein paar Fragen beantworten kannst. Wir haben, Paul und ich, heute das Podcast-Thema Vasektomie. Du weißt, ich habe meine Vasektomie durchgeführt, bin sehr zufrieden damit, dass ich diesen Schritt gewählt habe. Alle Komplikationen, alle Horrornachrichten, die ich vorher irgendwo gelesen habe, haben sich nicht bewahrheitet, sodass ich jedem empfehlen kann, es zu machen. Jetzt würden Paul und ich mal gerne mehr wissen. Und zwar, werden eigentlich auch viele Männer von den Frauen zum Urologen geschickt und gesagt, mach das jetzt? Und die sitzen dann bei dir und öffnen sich und sagen, eigentlich will ich es nicht, aber was kann ich tun? Oder was sind die häufigsten Fragen im Vorgespräch an dich?
Ja, wie du eben schon gesagt hast, lesen natürlich auch viele vorher vielleicht so ein paar Horrorgeschichten oder von Komplikationen. Dabei muss man natürlich auch sagen, dass Leute eher ihre Komplikationen öffentlich machen, als Leute schreiben, ist alles wunderbar gelaufen. Ja, das heißt, die kommen mit vielen Fragen. Ja, was sind Komplikationen? Was kann schlimmstenfalls passieren? Und da muss man dann natürlich auch erstmal sagen, dass das alles sehr selten ist und klar, das ist ein kleiner Eingriff, ja, und das kann Entzündungen geben, es kann Blutungen geben, es kann auch ein, zwei Tage Schmerzen geben, ja, aber normal wird das gut vertragen. Und was du meintest mit, warum kommen die Leute, die Männer, und werden die auch von ihren Frauen, von ihren Freundinnen geschickt? Das gibt es sicher auch, ja. Und oftmals ist es aber auch so, dass in dem Gespräch auch beide anwesend sind, ja. Und ich frage halt auch immer, das gehört bei mir dazu, ob die Partnerin denn auch damit einverstanden ist. Ja, und da kann man dann meistens rausfinden, ja, wer das Ganze vielleicht angeleiert hat, und es sollte natürlich trotzdem kein Mann dazu gezwungen werden.
Hast du denn die Situation auch mal gehabt, dass es wirklich richtig krasse Komplikationen gab, während du am Schneiden warst?
Nee, das ist äußerst selten, ja. Also, dass man während der Operation krasse Komplikationen hat, das ist meistens sehr, sehr, sehr gut zu handeln, wenn es mal ein bisschen blutet, ja. Wenn es schwerwiegende Komplikationen gibt, dann ist das eher danach, also dass sich eine Wunde entzündet zum Beispiel, ja. Und was es auch schon gab, ja, dass war jetzt eher bei Kollegen, dass der Eingriff natürlich auch nicht erfolgreich ist. Ja, das weiß man im Nachhinein nie so genau, woran es liegt, ob vielleicht eine falsche Struktur durchgeschnitten worden ist. Im ganz seltenen Fall können die Samenleiterenden sich auch wieder finden, ja, und wieder zusammentun. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man auch in der Nachsorge, in der Kontrolle, dass man da ein Spermiogramm beziehungsweise zwei macht, um da sicher zu gehen, dass da auch keine Spermien mehr vorhanden sind.
Korrigier mich, wenn ich das falsch zusammenfasse. Bei mir war es so, dass ich nach 6 Wochen ein Spermiogramm abgeben sollte und dann noch eins zur Kontrolle, sodass man dann am Ende auch für die Ärzte, in dem Fall für euch, die Sicherheit habt, dass ihr das Richtige durchgeschnitten habt und weggeschickt ins Labor, damit ihr am Ende nicht in die Haftung genommen werden könnt?
Genau, ne? Natürlich erklärt man natürlich auch auf, dass es kann danach auch, was ich eben gesagt habe, dass sich in ganz seltenen Fällen wirklich die Enden wieder finden, ja, das kann theoretisch auch später noch passieren, ist aber äußerst selten, ja, aber zur Sicherheit macht man diese Spermiogramme, um zu sehen, dass alles richtig funktioniert hat. Früher hat man auch zum Beispiel noch so ein Stück von dem Samenleiter, den man durchgeschnitten hat man dann zum Pathologen geschickt, ja, damit der auch beweist, ja, das ist Samenleiter, der da durchtrennt worden ist. Das muss man nicht unbedingt machen, ja, aber diese Spermiogramme auf jeden Fall.
wo wir jetzt gerade beim Sperma sind, viele haben auch die Frage gestellt auf unserem Insta-Account papalapap.podcast, ob das Ejakulat danach anders aussieht. Vielleicht magst du das einmal von der medizinischen Seite beleuchten, weil ich kann aus meinen Erfahrungen sagen, es ist alles so wie vorher.
Genau, das ist auch medizinisch richtig so, ja, das ist auch eine Sache, die ich im Aufklärungsgespräch schon kläre. Viele haben Angst, dass der Samenerguss anders ist, dass der Orgasmus anders ist, ja. Dazu muss man wissen, dass der reine Samen, ja, die Spermien, die machen nur einen geringen Teil am Samenerguss aus, sorgen auch nicht für dieses milchig trübe, ja, zum Beispiel. Und die meiste Flüssigkeit oder der meiste Anteil vom Samenerguss, vom Ejakulat, das sind Sekrete der Prostata und aus den Samenbläschen, ja. Man merkt da später keinen Unterschied, sowohl beim Orgasmus als auch beim Ejakulat.
Bedeutet, wenn das Kind zu Weihnachten ein Mikroskop geschenkt bekommen hat und die Kinder sind in der Kita und die Eltern wollen auf Forschungserkundungen gehen, dann würden die da im Grunde genommen keine kleinen Geißeln mehr finden.
Genau, obwohl es da auch verschiedene Definitionen gibt, ja, ob man überhaupt nichts mehr findet oder so ein paar vereinzelte, weil dann ist die Chance auch sehr, sehr selten, dass sehr gering, dass eine Befruchtung stattfindet, ja, aber eigentlich sollten da keine mehr sein. Und also ich kenne das auch vom Biounterricht von mir früher, da wurde das, glaube ich, auch gemacht, aber eher so unter der Hand und ja.
Unter der
wurde das Mikroskop missbraucht.
Hallo Volker, hier ist Paul.
Hi Paul.
Erstmal danke. Also ich habe vor, in naher Zukunft, also jetzt in den nächsten 2 Monaten, auch eine Vasektomie durchzuführen. Du machst mir jetzt Mut, definitiv. Alle meine Bedenken sind jetzt, weniger. Nur eine Frage habe ich. Wir leben ja alle in so einer digitalen Zeit, ja, und wir versuchen alles, was wir herausfinden wollen, irgendwie im Internet zu suchen, beziehungsweise Rezession zu lesen. Gibt es auch in dem Bereich Urologie bzw. Vasektomie, sowas wie ein Portal, wo man sich informieren kann, wo man irgendwelche Ärzte dort findet, die auch bewertet worden sind? Das wäre jetzt meine Frage.
Also natürlich gibt es die üblichen Medizinportale oder Ärzteportale, wo die bewertet sind. Ja, da muss man auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Da kann man auch Bewertungen rausnehmen, kaufen und so weiter. Ja, ich finde es immer ganz gut, wenn man vielleicht im Freundeskreis einfach nachfragt, wenn man seinen Hausarzt nachfragt, weil der hat mit mehreren Urologen vielleicht oder Urologinnen auch natürlich zu tun. Und die können einem Tipps geben, zu wem man da gehen sollte, weil man braucht natürlich dann auch einen Ansprechpartner, einen Urologen, dem man vertraut, ja, das ist natürlich auch nicht immer einfach dann im ersten Gespräch, aber man muss ja auch dann nicht zu dem Erstbesten, ja, so ein Beratungsgespräch, das kann man auch so machen über die Vasektomie und wenn da das Vertrauen nicht da ist, dann würde ich auch woanders hingehen. Man muss jetzt sagen, dass der chirurgische Eingriff, ja, das ist nicht die komplizierteste Sache der Welt. Ja, klingt jetzt ein bisschen doof, aber das ist schon eher so ein Anfängereingriff.
Das heißt, der Mann besteht eben aus einfachem Material.
Genau. Oder Gerrit kann das auch irgendwie durchführen bei mir wahrscheinlich, oder? Wenn das nicht so kompliziert ist.
Also die Erfahrung habe ich jetzt. Ich wüsste, wie man die Spritze setzt, die Schnitte, aber ob ich dann das Richtige rausziehe, da...
Aber das will man später am Mikroskop sehen.
Ja. Das würde man im Zweifel später sehen. Natürlich muss überall sauber und steril gearbeitet werden, ja, damit man damit man die Infektionsgefahr so gering wie möglich hält. Aber auch da ist es halt so, ich würde sagen, dass wirklich der erste Eindruck vom Urologen, von der Praxis mit in Kombination mit Empfehlungen, dann vielleicht als Zusatz-i-Tüpfelchen noch Bewertungen im Internet, dass das schon dann eigentlich eine ganz gute Sicherheit gibt.
Gibt es Statistiken, die irgendwelche Zahlen, die belegen, wie viel Vasektomien im Jahr so durchgeführt werden, beziehungsweise welches Alter die meisten haben?
Na, habe ich jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir in Deutschland da relativ hinterherhinken, ja, dass das in Skandinavischen und in Amerika, dass das da häufiger durchgeführt wird. Trotzdem sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen besser als die südlichen Länder. Ja, vielleicht hat das auch so ein bisschen mit dem, ja, mit dem Mythos zu tun, dass man vielleicht kein richtiger Mann mehr ist. Ich weiß es nicht. Konkrete Zahlen kann ich dir jetzt leider nicht nennen, aber die Zahl steigt auf jeden Fall. Ja, das weiß ich, weil ich denke mal, das weiß auch jeder, dass der oder bekommt jeder mit, dass der Mann schon versucht oder der moderne Mann mehr Verantwortung zu übernehmen, sei es in der Erziehung, kümmern um die Kinder oder halt natürlich auch in der Verhütung. Ja? Und deswegen ist das eine sehr gute Möglichkeit, wie man dann als man ja, sich einbringen kann.
Es ist ja auch noch so ein Stück weit ein Tabuthema. Seitdem ich da sehr, sehr offen drüber spreche, unter anderem im Podcast, da bekomme ich sehr positive Zuschriften auch. Und ich im Freundeskreis das auch ab und zu sage, dass ich es gemacht habe oder auch als ich es vorhatte. Ich war wirklich erschrocken, wie viele dann sagen, das habe ich auch gemacht und dann erst anfangen, darüber zu sprechen.
Ja, eigentlich wirklich komisch, ne? Weil es ist, ja, eigentlich ist es ja eine positive Sache, ne? Man übernimmt Verantwortung, man kümmert sich um die Verhütung, es ist aber natürlich auch so ein endgültiger Eingriff, ja. Und wie du sagtest, halt so ein bisschen dieses Tabu, weil aber auch viele nicht wissen, ne, dass man eigentlich recht normal funktioniert danach noch, ja. Man muss auch sagen, um jetzt vielleicht so ein bisschen, es kann, theoretisch kann man es auch rückgängig machen, ja, ja. In einem Eingriff. Das ist aber dann auch nicht zu 100% möglich. Es wird komplizierter, je länger es her ist, die Operation, der Eingriff. Und man muss es natürlich auch selber bezahlen. Und das ist auch teurer als die eigentliche Vasektomie.
Was würdest du denn den Männern da draußen raten, die jetzt so ein bisschen in dem Zwiespalt sind, ah, soll ich es machen, das beste Stück des Mannes, so wird ja immer fachgesimpelt. Also aus meiner Seite muss ich sagen, von meiner Seite aus muss ich sagen, ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe und stehe da auch voll hinter und versuche auch so mich so ein bisschen als Botschafter zu sehen, den einen oder anderen die Augen da zu öffnen, wenn natürlich die Familienplanung abgeschlossen ist.
Genau, wie du sagst, also ich glaube, das ist halt das Erste, was man machen sollte. Man sollte mit der Partnerin drüber reden, wie sieht's aus, was hältst du davon, wenn ich das mache, dass man da einfach das Gespräch sucht und sagt, hier ist die Familienplanung wirklich abgeschlossen. Ja, und kannst du dir das auch bei mir vorstellen, ne, dass ich das mache? Und dann sollte man halt einfach oder gerne mal einfach mal zum Urologen, zur Urologin gehen und sich beraten lassen, vor allem im Internet. Ich glaube, da gibt's auch natürlich seriöse Sachen, ja, den Podcast hier hören und so weiter. Ich hatte mehrere Sachen schon in letzter Zeit zu diesem Thema. Bei Foren, wie gesagt, so ein bisschen vorsichtig manchmal sein, ja, weil da die Meinungen doch auch gelenkt sein können. Ja, aber einfach mal informieren und mit der Partnerin und mit einem Fachmann drüber reden.
Ich habe hier noch eine weitere Frage, Volker, und zwar, ja. Gibt es einen bestimmten Alter, wo man sagt, okay, ab diesem Alter ist es irgendwie vorgeschrieben nicht, aber ist es adäquat, eine Vasektomie durchzuführen? Oder sagst du, nee, solange man das nicht selber will, soll man nicht tun, aber wenn man bereit ist, ist es egal, wie alt man ist?
Ja, das tue ich mir manchmal natürlich auch schwer, wenn jetzt ein 20-Jähriger kommen würde, der keine Kinder hat und sagen würde, ich würde gern vasektomiert werden, würde ich ihm schon eher davon abraten. Ja, auch wenn vielleicht ein 33-Jähriger ohne Kinder kommt, würde ich sagen, vielleicht doch noch mal ein, zwei Jahre warten oder einer, der nicht in einer Beziehung ist. So, da ist so ein bisschen die Frage manchmal, warum? Ja, wenn aber jetzt ein 27-Jähriger mit 3 Kindern kommt und sagt, ja, für mich ist die Familienplanung abgeschlossen, das ist, würde ich sagen, immer noch jung. Ja, aber würde ich sagen, okay, warum nicht? Ja.
Okay, also aber zusammengefasst.
So eine Altersgrenze, so eine strikte, gibt es da nicht. Ne? Also es ist immer wieder der Einzelfall, da gibt es mehrere Faktoren.
Gab es denn mal jemanden, der zu dir kam und sehr jung war, dem du gesagt hast, sorry, da musst du dir einen anderen suchen, ich kann es nicht verantworten?
Ja, gab es auch schon mal, ja.
Stark, finde ich gut, finde ich sehr gut.
Also zusammengefasst, ist es nicht altersbedingt, sondern eher ist die Familienplanung komplett, ja oder nein?
So ist es.
Genau. Und es gibt natürlich auch bei dem, wenn der Eingriff wieder rückgängig gemacht wird, ist in den meisten Fällen ist der Grund, dass die Partnerschaft, die Beziehung kaputt gegangen ist und dass der Mann dann eine neue Partnerin hat und wieder Kinderwunsch besteht. Ja, muss man sagen, das ist der häufigste Grund. Es gibt leider auch tragischere Fälle. Ja, also das ist natürlich auch tragisch, aber dass zum Beispiel Kinder versterben, sowas, ja. Oder die Partnerin verstirbt und eine neue Beziehung hat und wieder Kinder haben möchte, ja. Also es ist, wie gesagt, nochmal, es ist möglich, aber die Gründe da sind oft sehr unterschiedlich.
Okay. Also super, Volker. Ich glaube, wir haben heute einen sehr guten Beitrag wieder geleistet, um Licht in das Dunkle reinzubringen und den Männern, Vätern, die den Kinderwunsch natürlich abgeschlossen haben, oder die Familienplanung, sag ich mal so, da ein bisschen die Augen zu öffnen. Weil ich glaube, dass viele Frauen auch sagen, kannst du das nicht bitte machen? Weil bei einer Frau ist das sehr, sehr kompliziert, dieser Eingriff. Der ist ja dann auch mit Vollnarkose und teilweise auch mit stationärer Behandlung. Viele Frauen machen das direkt bei der Geburt ihres Kindes, dass sie sich dann, wenn die sowieso einen Kaiserschnitt haben, lassen die sich sterilisieren. Dennoch ist es mit viel, 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 viel mehr Komplikationen verbunden. Deswegen sage ich nach wie vor, wir sollten da die Lanze brechen und einfach mal nach vorne gehen und sagen, die Männlichkeit bleibt da. Es geht nur die Fruchtbarkeit und wenn wir die Familienplanung abgeschlossen haben, why not?
Genau, die Lanze wird eben nicht gebrochen, ja. Und wie du sagtest, also du könntest jetzt mittlerweile auch wahrscheinlich eine Vasektomie durchführen, ja. Bei uns ist immer das alte Sprichwort, war immer see one, do one, teach one. Ja. Also du wirst jetzt an der Reihe. Und bei der Frau ist das Ganze wirklich komplizierter und ein größerer Eingriff. Ja, deswegen Männer, keine Sorge, die Lanze wird eben dabei nicht gebrochen, ja. Aber wir brechen eine Lanze dafür und ja, bei vielen Sachen in der Urologie ist da einfach, ist das Tabu oft ein schwieriger Punkt oder aber auch die Unwissenheit und bei der Vasektomie sieht es halt da leider auch noch so aus.
Cool, Volker, dann wollen wir dich wieder in den Büroalltag diesmal schicken als Mediziner. Vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Was steht heute noch an? Noch irgendeine OP?
Nee, heute nur weiter noch ein bisschen Sprechstunde und ja, Bürokram.
Super, dann beste Grüße.
Ja, danke und alles Gute, Paul, natürlich.
Ja, danke dir, Volker, tschüss.
Okay, ciao.
Das ist ein sehr schönes Metapher. Die Lanze wird nicht gebrochen.
Das ist eine sehr schöne Metapher.
Metapher, habe ich schon gesagt.
Ja, ja, wir können ja nochmal zurückspulen.
Was habe ich denn gesagt?
Ich weiß es nicht mehr.
Egal.
Auf jeden Fall war's,
metaphorisch.
Paul, wir haben noch mehr Fragen.
Ja, wir haben noch mehr Fragen. Aber gehen jetzt so eher in so eine Richtung persönlich. Ja? Also so eher die persönlichen Fragen.
Ich bin bereit.
Weil das eine war ja medizinisch. Jetzt will ich natürlich auch die Zuhörer wissen, was passiert so bei dir persönlich? Merkst du irgendeine körperliche Veränderung oder eine geistige Veränderung? Fühlst du dich anders?
Nein.
Nein.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Genauso wie vorher. Jung, dynamisch, zuvorkommend und sportiv.
Gut. Volker sagte eben, die Lanze wird nicht gebrochen. Das heißt, die Lanze steht ja noch.
Ja.
Wie hat sich jetzt nach der Vasektomie deine Lust auf Sex verändert? Oder hat sich überhaupt irgendwas verändert?
Gar nichts. Immer noch wie vorher.
Und es funktioniert alles reibungslos?
Alles reibungslos, wirklich. Muss ich sagen, ich hatte beim ersten Mal kommen selber schon irgendwie ein mulmiges Gefühl. Aber das ist, glaube ich, nur eine Kopfsache.
Also ich habe ja von meinem Freund gehört, der das auch hat machen lassen, dazu komme ich später nochmal dazu, dass man danach 20 Mal masturbieren muss, bevor alles, was irgendwie lebt, weg ist. Ist das wahr?
Nicht direkt. Also erstmal ist es ja so, wenn die Samenleiter durchgetrennt werden, dann ist es ja so, dass der Körper dennoch die Spermien bzw. das Fruchtbare gut produziert. Wenn du dann kommst, masturbierst, was du auch immer machst, um zu kommen, dann ist es ja so, dass alles so produziert wird und auf den Weg gebracht wird. Aber bis zu dieser Verödung nur kommt, also die Fruchtbarkeit, dass das fruchtbare Ejakulat kommt dann nur bis zu dieser Verödung und wird also nicht dem anderen zugegeben. Der Körper nimmt sich das dann und baut das dann Stück für Stück wieder ab. Dadurch, dass du aber bei der Vasektomie natürlich noch etwas in dem anderen Stück hast, was gekappt worden ist, das wird ja dennoch mit rausgeschossen, kann es sein, dass du noch fruchtbar bist direkt nach der Vasektomie. Deswegen sagen die Ärzte, weil der Körper es ja abbaut, man soll 6 Wochen später ein Spermiogramm machen, um zu schauen, wie die Fruchtbarkeit momentan ist. Eine Woche später sollte man dann noch eins abgeben, also in Summe 2, um die Gewissheit zu haben. Ob das jetzt 20 Mal sein muss, 15 Mal, 10 Mal oder auch gar nicht, das sei dahingestellt. Fakt ist, dass der Arzt dir am Ende mitteilt, du bist jetzt in dem Fall frei.
Jetzt lassen wir mal die Medizin außen vor, jetzt mal unter uns beiden.
Ja, Herr Paul.
Kannst du noch masturbieren und kommt da irgendwas raus?
Klar, alles wie vorher.
Also.
Ja, frag doch.
Also da kommt noch was raus. Also das kannst du noch spritzen und da ist die gleiche Menge und
alles ist vorhanden, alles. So wie vorher auch. Also du merkst keinen Unterschied. Wie gesagt, beim ersten, zweiten Mal kommen war es komisch. Wirklich komisch. Aber das
Hattest
war nur
du Schmerzen?
Nee, gar nicht. Das war nur der Kopf. Der Kopf, der so ein bisschen gerattert ist. Aber alles so wie vorher. Lief flüssig.
Danke, lief ja, flüssig. Ja. Gib mir Hoffnung.
Ja.
Wie du weißt, ich möchte das gerne auch machen. Mhm. Wie lange ist der Angriff jetzt her?
Das war am Freitag, der 13. Dezember.
Glückstag, eigentlich.
Ja, das fand ich auch so witzig, als die Arzthelferin mir den Termin übergeben hatte zu der Vasektomie, das war natürlich vorher schon irgendwann im November, da sagte sie, fragend guckte sie mich an, weil ich nämlich Freitag den 13. gelesen hatte auf dieses kleine Blättchen, was du mitbekommst, um den Termin nicht zu vergessen. Und dann guckte sie mich direkt an, ach, Freitag der 13., machen Sie sich mal keine Sorgen, da hatte ich immer gute Klassenarbeiten.
Oh, das ist
ja, hat mich auch irgendwo ein Stück weit beruhigt, weil eine Klassenarbeit, klar, kann man mal in den Sand hauen, aber ich weiß nicht, wenn der Arzt da was in den Sack haut, sozusagen, dann schwierig.
Meine Vorstellung war vorher immer, dass man irgendwie eine Woche lang mit so einer Eistüte dazwischen den Beinen rumläuft.
Völliger Quatsch, ja.
Völliger Quatsch, höre ich gerade raus. Hast du heute noch Schmerzen?
Nee, gar nicht. Ich finde nur teilweise fühlt sich das noch ein bisschen befremdlich an, wenn man sich selber abtastet, weil man natürlich schon die Endstücke ein bisschen merkt. Das wird aber bald nicht mehr der Fall sein. Das ist auch von Anatomie zu Anatomie des Menschen unterschiedlich. Bei mir ist es gerade noch so ein bisschen, aber das wird sich auch legen. Ich habe während der OP war ich aber voll im Bewusstsein und habe mit dem Doc auch gesprochen und gefragt, was denn sein schönster Samenleiter war, den er je durchgetrennt hat. Und er guckte mich dann ganz fragend an. So völlig bescheuerte Frage. Normal sind alle Leute mal ruhig und ganz bedacht und liegen da rum. Nur wir haben uns echt gut unterhalten, weil die Arzthelferin war auch dabei. Und da habe ich auch noch gefragt, warum sie denn gerade Arzthelferin Urologie, was sie so interessiert. War ganz unterhaltsam.
Du bist ja verheiratet.
Ja.
Hast 3 wunderschöne Kinder.
Ja.
Eine wunderschöne Frau.
Ja.
Was ist denn, wenn das immer mal in die Brüche geht? Irgendwie, lass mal 10 Jahre, 5 Jahre, triffst eine andere Frau oder was auch immer.
Ja.
Was ist dann?
Nach wie vor, für mich ist der Kinderwunsch beendet. Ich möchte mit keiner anderen Frau ein Kind haben mehr. Das ist für mich so klar, weil ich 3 habe und das reicht auch. Und ich glaube, wenn noch eine neue Frau ins Leben kommen sollte, was ich nicht glaube, dann ist es für mich kein Thema, ein Kind zu haben mit ihr. Das schließe ich von vornherein aus und würde es auch direkt nicht öffentlich machen, aber direkt ihr sagen, wenn es denn zum Tragen kommen sollte, dass ich davon komplett Abstand nehmen möchte, weil ich 3 Kinder habe, die ich über alles liebe und mich auch um die kümmern möchte.
Ist ein Thema, was bei mir definitiv genauso ist. Also ich sehe das genauso. Ich habe nur wirklich noch, es sind keine Zweifel, sondern es ist der Moment, mir fehlt momentan der Moment, wo ich sage, definitiv, jo, das ist die endgültige Entscheidung. Ich mache es. Wann war das bei dir und gab es irgendeinen Auslöser?
Nach der Geburt meines 3. Kindes, eine Woche später, als ich den zu Hause liegen gesehen habe und die anderen Kids ihn angenommen haben als kleinen Bruder, war für mich, also ich bin da wirklich in so eine Reflexionsphase für mich eingetaucht und habe nur gesagt, du hast so viel Glück gerade, weil deine Kinder gesund sind. Ich bin selber auch gesund, meine Frau ist gesund. warum soll man das jetzt alles nochmal irgendwie in Frage stellen oder beziehungsweise warum soll man das Glück nochmal herausfordern? Und da habe ich für mich den Schritt gewählt, weil wir mit dreien fein sind. Das ist ein viertes brauchen wir nicht. Und ich glaube, wenn jetzt nochmal ein viertes kommt, was nicht gewünscht wäre, dann würde das diese ganze Familienkonstellation, die wir jetzt haben, nochmal richtig durchwühlen und durcheinander bringen und Unruhe schaffen. Deshalb fordere das Glück nie heraus. Wir haben es dreimal herausgefordert. Wir haben dreimal Glück gehabt, weil ich finde, das ist auch nicht selbstverständlich. Und insofern bin ich da echt für mich ganz klar in die Reflexionsphase eingetaucht, auch mit dem Hintergrund, warum soll meine Frau wieder eine Pille nehmen? Warum soll meine Frau die Verhütungsverantwortung tragen? Warum, wieso, weshalb? Sie hat jetzt genug durchgemacht mit drei Geburten und Co. Dann gehe ich auch mal eine Woche durch eine richtig schmerzhafte Zeit, was es nicht war, was ich dachte. Und deshalb ist es für mich 100% klar, dass ich es gemacht habe oder auch wollte. Und ich bin nach wie vor wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Ich muss sagen, an dem Tag, als ich zum Doc gefahren bin, war mir sehr mulmig. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so einen leichten Brechreiz hatte, weil ich keine Spritzen und Co. sehen kann. Auch als die Spritzen gesetzt worden sind und alles war irgendwie betäubt unten, du hattest kein Gefühl mehr und dann kam der Doc rein und kneift nochmal und da war dann kein Gefühl mehr, sodass es losgehen konnte. Da habe ich nochmal kurz geschluckt und der Doc fragt dann auch, so, wir legen jetzt los, alles gut bei Ihnen, dann klar. Und dann war das so eine entspannte Operation eben, dass wir uns unterhalten haben über Gott und die Welt, währenddessen er da am Rumfummeln war und er sagte auch, wollen Sie mal gucken? Ich sagte, nein, nein, auf keinen Fall. Aber er hat mir am Ende den durchgeschnittenen Samenleiter gezeigt, wie der aussah, hat mir das alles noch ein bisschen erklärt. Und insofern bin ich eigentlich mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Hause gefahren.
Thema Verhütung war für mich bis jetzt immer so ein Thema, was eher so fraubedingt ist.
Ja, immer, war für mich auch.
Und
ganz kurz eingegangen, ja. Ich wusste gar nicht, dass das beim Mann so einfach machbar ist, eine Vasektomie. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt und ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe und daraufhin habe ich mich erstmal informiert, was es ist. Und als ich dann herausgefunden habe, dass das eigentlich nur ein Schnitt ist und raus und kappen und wieder zu. So war dann für mich der Werdegang zu sagen, ich zieh's durch.
So einen Angriff gibt es natürlich auch bei der Frau.
Gibt es.
Also das kann sowohl ein Mann oder auch eine Frau machen. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, dass du das bist und nicht deine Frau? Gibt es irgendwelche Vorteile oder Nachteile, die ihr abgewogen habt?
Nee, gar nicht. Also für mich war von vornherein klar, ich mache es, weil ich auch bei den drei Geburten dabei war und weiß, was da körperlich getätigt worden ist. Deswegen war das für mich klar. Und natürlich habe ich mich auch mal informiert, wie das bei einer Frau, also sterilisieren, wie das bei einer Frau vonstatten geht. Und das ist mit so viel Eingriff verbunden, stationäre Behandlungen, dann muss die ganze Bauchdecke aufgeschnitten werden und. Deshalb stand das überhaupt nicht zur Debatte.
Ich finde diese ganze Diskussion wirklich sehr interessant und ich hatte wirklich vorhin schon gesagt, dass im Freundeskreis einige das durchgeführt haben, habe ich aber nichts davon mitbekommen. Wir haben uns ja getroffen mit einem meiner besten Kumpels und die Frau sagte zu mir wirklich beim Essen, du, wir haben ja deinen Podcast gehört, die hören ja regelmäßig unser Podcast und sagt, das Thema Vasektomie, das war wirklich super interessant und guckt dann ihren Mann an. Ich habe nichts dabei gedacht und sie sagt dann wiederholt, sehr interessant, okay? Und dann fängt er an zu reden, sagt, ja, ich auch und übrigens, ich habe das machen lassen. Und zwar vor einem halben Jahr.
Und er wollte erst nicht raus mit der Sprache.
Genau, aber es kam erst raus mit der Sprache, als das für ihn scheinbar durch diesen Podcast, weil wir ja offen drüber geredet haben.
Ja, klar.
Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, mir übrigens auch, dass man durchaus zwar so einen Gedanken hat oder so einen Eingriff durchführt, aber sich nicht traut, darüber zu reden. Das finde ich sehr, sehr schade, weil das öffnet mir jetzt zum Beispiel durch diese Gespräche mit meinem Freund, durch Gespräche mit dir, auch mit Volker, wirklich neue Türen. Und ich bin zuversichtlich, dass nichts Schlimmes ist.
Es ist, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, zusammengefasst, um auch zum Ende dieses Podcasts zu kommen. Wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du es machen möchtest, dann mach es, weil es gibt kaum bis gar keine Komplikation. Du musst nur eben das Geld selber bezahlen für den privaten Eingriff und mehr ist es nicht.
Dann würde ich sagen, auf die Lanze.
Ja, lass uns die Lanze brechen. Und abschließend, ich finde auch, wir sollen einfach mehr Verantwortung übernehmen, auch wenn ich das jetzt schon mehrfach gesagt habe, aber ne, doppelt hält immer besser, Klassiker. Männlichkeit hin oder her. Mein Gott, man ist doch immer noch männlich. Und wir hoffen jetzt, der Podcast hat euch gefallen. Ihr könnt diesen nämlich auch abonnieren bei Spotify und iTunes. Es wäre cool, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Und vielen Dank, dass wir wieder so nah in euren Öhrchen sein durften. Wir grüßen euch. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag.
Tschüss.
Papa la pap. Papa la pap. Ja, vom Vater werden, übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt, mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy, bleib cool. Daddy, bleib cool. Papa, la pap. Papa, la pap.